Hallo liebe Silke, ich freue mich, dass du hier bist. Wir haben gerade vorab schon ein bisschen geschnackt und ich habe schon gesagt, wir könnten 5 Folgen direkt aufnehmen, weil ich so viel spannende Themen mit dir zu besprechen habe, hätte. Mal gucken, wie weit wir kommen und wo uns so das Gespräch hinführt. Vielleicht fängst du erstmal an und stellst dich ganz kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Der ein oder andere, die ein oder andere wird dich kennen. Erzähl einfach mal. Wen haben wir hier?
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein. Ich bin Silke Parit, ich bin Tierärztin. Ganz normal erstmal Pferdetierärztin. Und dann habe ich mich nebenbei angefangen, selbstständig zu machen mit Chiropraktik, Faszientherapie, Akupunktur, so dieser ganze Komplex Manualtherapie. Biotensegrales Training habe ich jetzt auch dazu genommen im letzten Jahr. Und ja, dann fing das an, so neben der Anstellung irgendwie größer zu werden, mehr zu werden und für mich auch in vielerlei Hinsicht irgendwie mehr Raum einzunehmen, was ich auch gerne wollte, weil das irgendwie so genau mein Ding ist. Und dann kam ich irgendwann zu dir. Genau, so.
Genau. Und dann warst du im Coaching und wir, da sind ja viele Infos drin, wo du herkommst und wo es hingeht. Und wir haben ja im Coaching angefangen. Oh, wann war das? Ich weiß gar nicht, wann das war. Ist schon eine ganze Weile her.
Oktober 21 haben wir angefangen.
Das ist schon eine ganze Weile her, wow. Genau, und haben an vielen Ecken und Enden gearbeitet. Für dich ging es ja zu Anfang noch darum, dass du ja eigentlich beides parallel weitermachen wolltest. Ne, da hatten wir ja das Thema Zeitmanagement unter anderem. Dann ist es ja doch immer mehr dahin gegangen, zu sagen, nee, das wird mal die komplette Selbstständigkeit. Ne? Zu Anfang war, glaube ich, deine Tierarztehre noch ganz, ganz groß zu sagen, nein, um Gottes Willen, ich kann nicht aus dem Notdienst raus, ne, und bleibe unbedingt in der Praxis. Vielleicht kannst du da noch so ein bisschen erzählen, wie sich das für dich gewandelt hat von, du machst nebenberuflich die Pferdebehandlung zu, nee, warte mal, das wird vielleicht doch mehr.
Ach ja, da ist tatsächlich irgendwie ganz viel passiert in diesem Coaching. Also da ist für mich ganz viel so die Frage aufgekommen, okay, wie stelle ich mir eigentlich mein Leben vor, wie will ich irgendwie meinen Alltag gestalten, wie, ja, all solche Sachen kamen dann irgendwie, wo geht am meisten Energie von mir hin, wo ist sie auch am besten aufgehoben, also wo möchte ich auch, dass sie hingeht? Ja, das war eigentlich dann, glaube ich, das ganz große Thema, wie sich viele Sachen irgendwie entwickelt haben und wie ich mich dann tatsächlich auch dabei irgendwie entwickelt habe. Und ja, da durfte dann tatsächlich einfach meine Selbstständigkeit immer mehr Raum einnehmen, weil es einfach so sehr auch sich rauskristallisiert hat, wie sehr es einfach mein Thema ist. Also wie sehr ich das auch wirklich, wirklich, wirklich will. Und also genau dieses Thema irgendwie zu machen und dass halt die Energie halt genau dahin fließt. Hm. Und ja, so hat das Ganze halt einfach immer mehr Raum gekriegt.
Aber das war ja, wie du sagst, das war ja irgendwie mehr aus Versehen. Also das ist ja, war ja gar nicht der Plan, ja, zu sagen, so, ich brauche jetzt Hilfe, da in die volle Selbstständigkeit zu gehen. Erinnerst du dich noch, mit welcher Herausforderung du eigentlich ins Coaching gekommen bist?
Ich glaube, der Plan war tatsächlich, wie kriege ich das gut nebenbei, also was heißt nebenbei, aber wie kriege ich es quasi gut parallel gemanagt, sodass ich beidem gerecht werde. Das war, glaube ich, der Hauptfaktor. Sodass ich beidem gerecht werde und es auch gut hinkriege, es irgendwie nebenbei schon größer zu machen, ohne dass es quasi unendlich viel mehr Zeit einnimmt. Das war, glaube ich, so ein bisschen der...
Wie viel hast du dich vorher mit Businessfragen beschäftigt? Wir haben ja viele Themen angeschnitten und sind ja viel auch von links nach rechts, so grundsätzlich, okay, wie baue ich ein Angebot zu Kundenanalyse, zu was packt man denn da rein und für wen ist das, was kann das auch tatsächlich an Geld einbringen, also ganze finanzplanerische Seite. Kannst du für dich so eine Essenz formulieren vielleicht? Also kannst du sagen, so das waren die Aha-Momente, wo du sagst, Mensch, das kannte ich noch gar nicht. Und was hattest du vielleicht auch schon vorher an Business-Input?
Business-Input hatte ich vorher so ein bisschen, wie man halt so losgeht als quasi ein gefühlter Nichtswisser. Man sammelt sich hier mal ein bisschen Informationen zusammen, man hört hier mal einen Podcast, dann macht man da irgendwie mal so einen Workshop so mit, so was irgendwie erstmal ganz interessant und spannend klingt. Sowas habe ich dann schon vorher gemacht, aber nicht so ein, ich sag mal, Gesamtkonzept. Also das war tatsächlich dann das Erste, was ich bei dir halt dann hatte, dieses, okay, wir gucken mal. Also vor allem hatte ich vorher anders angefangen. Ich hatte vorher halt auch nie quasi persönliche Betreuung, sondern es war immer irgendwie ein ja, keine Ahnung, ein Workshop oder irgendwie ein Webinar oder so, was ich mir angehört habe und wo ich dann aber halt gucken musste, wie kriege ich das auf mein Business irgendwie angewendet. Mhm. Und was dann halt für mich super hilfreich war, war wirklich einfach der Input von dir, dass du geguckt hast und mir halt die richtigen Fragen gestellt hast, weil du mich erkanntest, um zu gucken, okay, wie können wir das Ganze jetzt auch auf dich zuschneiden, auf irgendwie deine Bedürfnisse. Und jetzt so die Kernaussagen. Ich glaube tatsächlich, eine der wichtigsten Dinge für mich war dieses persönliche Wachstum, ehrlich gesagt, was ich da in dem Business Coaching gemacht habe. Also da erinnerst du dich wahrscheinlich auch noch, es gab doch Phasen von extremem Wachstumsschmerz. und da, das war, glaube ich, das, was für mich rückblickend das Relevanteste war. Also nicht, dass ich das andere nicht auch, ja, umgesetzt habe, wahrscheinlich lange nicht in dem Maße, wenn man ehrlich ist, in dem man es umsetzen könnte. Aber ich glaube, der allergrößte Gewinn für mich war tatsächlich wirklich dieser Fokus auf, was will ich überhaupt und was muss ich dafür tun? Und ja, was da tatsächlich bei mir dann persönlich passiert ist und dann natürlich gleichzeitig auch im Business, war schon irgendwie beeindruckend.
Ich glaube, die Klarheit, oder? Die du bekommen hast. Also, du bist ein sehr schönes Beispiel, wenn ich das einmal sage, du bist ein sehr schönes Beispiel für, du verstehst sehr schnell, wie die Sachen funktionieren, zusammenhängen. Und du konntest es auch sehr schnell greifen, was ich damit meine. Also es war nicht so, dass ich dir was von böhmischen Dörfern erzählt habe in Sachen Business und Angebot und so. Das hast du verstanden, das hast du gemacht und hast du eine Excel-Tabelle und so hätte ich das gerne. Also das war alles easy, ja. Aber die wirklich bewegenden Fragen waren ja dann wirklich das, aber willst du das eigentlich? Und soll das eigentlich so sein? Und müsste das nicht in eine andere Richtung gehen? Passt das jetzt überhaupt? So wie du sagst, die ganze Persönlichkeitsentwicklung, das wird immer so gern über einen, also wird immer so unter dem Begriff persönliche Entwicklung gefasst und dann denkt man, das ist so eine Sidequest entlang des Weges, aber eigentlich ist das so der springende Punkt, ja, und die größte Herausforderung, die auf jeden Fall du in dem Fall hattest. Was hat sich denn von deinem Gefühl geändert? Also wie du jetzt so durch dein Businessleben, durch dein privates Alltagsleben gehst, was hat das mit dir gemacht und wie zahnen die beiden jetzt besser ineinander vielleicht?
Also was es mir tatsächlich unfassbar viel gegeben hat, ist genau wie du eben schon gesagt hast, Klarheit. Wirklich da zu sagen, okay, was will ich und was will ich nicht. Und was es mir dadurch auch gegeben hat, ist eine gewisse Selbstverantwortung. Also ich fühle mich halt nicht mehr, also anders, ich habe mich so ein bisschen, glaube ich, manchmal gefangen gefühlt in diesem, also in diesem Konstrukt, in dem ich da so ein bisschen festhing von angestellt sein und selbstständig sein. Und irgendwie hatte ich tatsächlich, als ich angefangen habe mit dem Coaching, auch so ein bisschen das Gefühl, ich werde beidem nicht so richtig gerecht. Also weil ich irgendwie bei beidem nicht so richtig all in war und da auch dadurch, dass halt das Gefühl hatte, ja, okay, wie kriege ich es jetzt so gemanagt, dass irgendwie auch alle glücklich sind, ne? Also ich war irgendwie so ein bisschen unzufrieden mit der Gesamtsituation und das war, glaube ich, so ein Thema. Und wie gesagt, das gibt mir jetzt tatsächlich ganz viel Klarheit und vor allem einfach auch die Freiheit zu entscheiden, weil ich viel, viel besser reflektieren kann, okay, was will ich, was kann ich auch? Und dadurch einfach die Freiheit zu entscheiden, okay, wie viel will ich jetzt? Also was will ich machen, wie viel will ich machen, wo will ich hin? Und das ist schon sehr, 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 sehr wertvoll.
Ja, du hast ja als Tierärztin einen, ach Gott, wie sagt man das? Ich sag mal, Tierärzte haben ja ohnehin schon kein leichtes Leben. Und ich glaube, viel von dem, was du so zu Anfang mitgebracht hast an Gepäck, kommt ja unter anderem auch davon, dass du bestimmte Erwartungen erfüllen wolltest und dass bestimmte Erwartungen an dich gestellt werden, dass du bestimmte Erwartungen vielleicht auch an den Beruf des Tierarztes hast. Du hast dich ja nun nicht mit einer eigenen Praxis im Sinne von, ich bin jetzt eine Tierarztpraxis für Pferde selbstständig gemacht, sondern, oder war es ja nicht, ne, sondern du bist ja weiterhin in Sachen Bewegungsapparat hauptsächlich unterwegs und hast da deine Spezialisierung gefunden. In der Chiro, ich muss aufpassen, dass ich Osteopathie und Chiropraktik nicht in einen Teil schmeiße, aber ne, mit allem, was du rund um den Bewegungsapparat weißt und kannst und machst und jetzt nicht als, hey, ich fahr los und impfe und hey, ich fahr los und mache Zähne. Und meine, das ist ja schon auch eine mutige Entscheidung vielleicht, ne? Gerade wenn man so einen starken Drang hat, irgendwie Gutes zu tun. Und du hast ja auch immer gesagt, nein, ich kann doch die Leute nicht alleine lassen. Ich muss doch heute Notdienst fahren und das gehört zum Tierarztsein dazu. Vielleicht kannst du ein bisschen was aus der Tierarzthistorie oder aus deiner Tierarzthistorie erzählen. Wie war für dich so von Studium über Erfahrungen? Was hat dich da so geprägt, dass das für dich so ein krasses Thema war?
Ich glaube, für mich ist das vor allem immer noch ein krasses Thema und es ist ja auch tatsächlich bis heute nicht so, dass ich mich zu 100% davon verabschiedet habe. Also ich bin ja jetzt zwar in Babypause, aber also dadurch bin ich erstmal raus aus der Praxis, aber es ist nicht so, dass ich quasi zu 100% gesagt habe, ich gehe nicht zurück. Aber was mich wahnsinnig geprägt hat, ist einfach die Erfahrung in den Jahren in der Praxis von verzweifelten Tierbesitzern im Notdienst, die halt ganz viel angerufen haben, die quasi nicht unsere Kunden sind, aber schlicht und ergreifend ihren Tierarzt nicht erreicht haben. Und das ist was, was mich massiv, ja, auch nach wie vor beschäftigt, ist dieser Tierärztemangel, dass einfach vor allem die Notfallversorgung so schlecht gewährleistet ist. Und ich das ganz dramatisch finde und ganz gruselig finde, dass man teilweise im Notdienst mit seinem Pferd dasteht, wirklich Sorge hat, also keine Ahnung, mit einer wirklich schwerwiegenden Verletzung oder mit einer Kolik oder was auch immer, und dann einfach niemand kommt. Und das finde ich tatsächlich nach wie vor einen gruseligen Gedanken, dass man da irgendwie dann wirklich, wirklich alleine dasteht und ein Problem hat mit seinem Pferd und keiner kommt. Und das ist was, ja, was mich schon besorgt, auch so ein bisschen in unserem Metier. Und was es mir, glaube ich, am Anfang sehr schwer gemacht hat, da, also ich mich da sehr in der Verantwortung gefühlt habe, sagen wir es so. Also das heißt nicht, dass ich das Problem nicht weiterhin sehe. Ich habe aber tatsächlich für mich so ein bisschen das Ganze jetzt umgedreht und gesagt, ja, ich mache das noch oder habe das ja auch jetzt noch lange gemacht. Und aber am Ende des Tages, es ist nicht meine alleine Verantwortung, diese ganzen Tierbesitzer zu retten, weil das kann ich nicht. Also das kann ich auch nicht alleine. Und da, glaube ich, darf man sich dann einfach im Zweifel so ein bisschen auch abgrenzen und sagen, okay, was kann ich hier leisten? Was ist meine Aufgabe? Und wo sehe ich auch meine Aufgabe? Und es ist auch okay, dann zu sagen, ich bin da Teil von diesem Notdienst und mache das auch. Aber da ist es halt auch immer wichtig und gesund als Tierarzt zu gucken, wie weit ist das wirklich meine Verantwortung und wie weit muss ich halt auch auf mich selber aufpassen und auf meine eigene körperliche und mentale Gesundheit und so weiter, um mich da nicht aufzugeben, weil am Ende des Tages, ich kann sie ja eh nicht alle retten. Also das ist leider einfach eine Erkenntnis, die hat man dann früher oder später. Und da muss man dann irgendwie durch.
Du hast ja gesagt, dass deine Entwicklung im Coaching vor allen Dingen diese Persönlichkeitsentwicklung war und dass du vor allen Dingen eben viel mitgenommen hast für dich, ne, vielleicht auch für diese Abgrenzung, dafür, dass du dein Leben und dein Business so gestalten kannst, dass sie zusammenpassen und nicht nur zusammenpassen, sondern dass halt erstmal du als Person dein Leben gestalten kannst und dein Business oder deinen Job hast, um das zu ermöglichen und nicht andersrum. Wie viel davon siehst du denn bei den Tierärzten? Also lernt man sowas? Wird euch das gesagt? Ich gerade so mit der Bewegung Not One More Vet, also wird darüber gesprochen, so in der Tierarztausbildung, im Studium, in der Praxis? Wird überhaupt mal darüber gesprochen, dass das nicht deine Aufgabe ist, alle zu retten?
Nein, das ist gar kein Thema. Also ich weiß nicht, wie es jetzt heutzutage ist. Ich bin ja vor 9 Jahren, bin ich ja fertig geworden mit der Uni. Ich weiß nicht, ob sich da irgendwas getan hat, ob sowas in irgendeiner Form jetzt Raum findet, aber sowas hat bei uns damals gar keinen Raum gefunden. Und es wurde auch, als ich angefangen habe zu arbeiten, habe ich auch noch mit so einer wirklich klassischen Arschlochstelle in der Kleintierklinik, muss ich echt sagen, angefangen. Also 80 Stunden, und wenn man es ausgerechnet hat, muss man auch ehrlich sagen, ich war nicht mal auf Mindestlohn pro Stunde. Also das war völliges Drama, womit wir da angefangen haben nach der Uni. Und so wurden wir auch aus der Uni entlassen. Wir wurden sehr klein gehalten mit, ihr könnt doch eh nichts und seid doch dankbar, wenn ihr irgendwo arbeiten dürft. Und man muss ja auch ehrlich sagen, die meisten Tierärzte sind erstmal doch irgendwie Idealisten. Wir wollen irgendwie helfen und wir wollen was Gutes für die Tiere machen. Und das ist halt häufig dann ein Problem, weil in dem Moment, in dem wir dann auf den Arbeitsmarkt kommen und dann irgendwie eine Leistung an dieses, eine Zahl an diese Leistung schreiben müssen, mit das müssen wir jetzt dafür verdienen, tun wir uns oft schwer, weil wir häufig es einfach echt schwer haben mit der Kombi, ich tue doch was Gutes und ich tue das auch gerne, aber ich will dafür auch irgendwie Geld haben. Also und ich muss dafür auch Geld haben und es ist auch okay, wenn ich Feierabend mache. Also solche Sachen, das ist halt wirklich echt ein Thema. Also man muss wirklich sagen, zum Glück, die Generation, die jetzt nachkommt, macht das besser. Also oder vielleicht war es dann auch schon meine Generation, die angefangen hat, es besser zu machen. Aber jetzt die weiter nachkommenden Tierärzte, die sind da deutlich konsequenter und sagen, nö, für unter x Euro im Monat und für die und die Stundenzahl, nö, arbeite ich nicht. Das ist auch genau halt ein Thema, warum wir so ein massives Nachwuchsproblem haben, weil einfach, ja, solche Wandel, das dauert natürlich immer ein bisschen, bis sich das umgestellt hat, bis der Arbeitsmarkt sich daran auch angepasst hat, weil es ist jetzt nicht so, dass, also alle Chefs jetzt nicht bereit sind, das Geld zu bezahlen, aber irgendwo muss es ja herkommen. Und letztes Jahr gab es dann noch die GOT-Anpassung, was auch, glaube ich, ein wichtiger und guter Schritt war. Sicherlich der Zeitpunkt ein bisschen schwierig, rückblickend betrachtet. Das muss man leider auch ehrlich sagen. Das hat es jetzt vielen Tierbesitzern auch nicht leichter gemacht mit ihren Tieren. Und ja, gut, aber die kam jetzt nun mal, die war schon lange vorher geplant. Und das war dann halt, wie es war. Aber also es ändert sich, glaube ich, viel in dem Tierärztebereich. Und man wird auch immer aufmerksamer auf dieses Thema der mentalen Gesundheit. Aber ich glaube, das ist auch ein Gesellschaftsthema, wo wir einfach in Summe aufmerksamer werden. Also nicht nur im Tierärztebereich, sondern auch in der gesamten Gesellschaft. Ja, und klar, das Thema Not One More Vet ist ein riesiges, dramatisches Thema, was mich auch jedes Mal wirklich wieder massiv trifft, wenn ich das irgendwie, wenn es gerade präsent ist, sagen wir es einfach so.
Ja. Also ich finde es auch eine ungünstige Konstellation auf mehreren Ebenen. Natürlich das Bedürfnis, den Tieren zu helfen, kombiniert mit einem Mangel, ne, also einer Notwendigkeit, weil dann eben da weinende Tierbesitzer anrufen und du weißt, oh Gott, da liegt jetzt ein Pferd um oder überhaupt ein Tier um. Ja, das ist schon insgesamt eine ungünstige Konstellation. Ich glaube, dass das ganz gut übertragbar ist, auch für andere Dienstleister in der Pferdewelt. Ne, egal, ob du jetzt Tierarzt, Tierärztin bist oder ob du sonst irgendwie Therapie, Behandlung von Pferden, auch Training, also wobei gerade so die Gesundheitsbereiche im Sinne von behandeln, wenn was ist. Ich glaube, dass da vor allen Dingen ganz, ganz viel Helfermentalität und Bedürfnis zum Helfen, Helferbedürfnis dahinter ist, ne? Bei den Therapeutinnen und Therapeuten. Wie würdest du denn, oder was können wir denn in der Pferdewelt machen, ja? Dass das irgendwie nicht so, dass diese Schere nicht auseinandergeht zwischen, hey, entweder du hilfst oder du hast ein Leben. Also ich finde das ganz schwierig, dass das so als selbstverständlich hingestellt wird oder glorifiziert wird, dass man den Tieren ja hilft. Dass das so ein bisschen wegnimmt von dem, man hat ein Business, man muss wirtschaftlich arbeiten. Man ist, wenn auch alleine, ja, aber man ist mindestens ein Mann- oder eine Frau-Firma, wenn nicht halt noch mit mehreren Leuten. Aber irgendwie muss das Ganze wirtschaftlich sein. Und gleichzeitig haben wir aber eben das Bedürfnis zu helfen. Gleichzeitig sind Tiere eben auch manchmal da, wo kein Geld ist. Gleichzeitig kommt auch so ein Tier nicht immer zu Arbeitszeiten auf die Idee, was zu haben. Was sind so deine Erfahrungen und jetzt auch mit deiner Entwicklung der letzten Monate? Was hast du da für Gedanken zu? Was hast du da vielleicht für Tipps, für Hinweise zum Thema Abgrenzung, zum Thema irgendwie den Mittelweg finden zwischen nicht nur helfen und nicht nur nicht helfen?
Ich glaube, man darf da quasi kann diese Frage so ein bisschen auf verschiedenen Ebenen beantworten. Also einerseits kann man, glaube ich, wirklich sich einmal überlegen, was ist wirklich meine Verantwortung? Also und welche Verantwortung helfe ich mir auch selber über? Also was will ich auch, was meine Verantwortung ist? Nicht, welche Verantwortung schiebt mir jetzt der Tierbesitzer zu? Gerade als Tierarzt ist das also einfach eine kurze Anekdote, was vielen Tierärzten im Alltag tatsächlich passiert, ist eine gewisse ausgeprägte emotionale Erpressung, die von den Tierbesitzern kommt. Also das sind zum Glück Einzelfälle, aber das sind tatsächlich, wenn das an einem Tag passiert, haut einen das die ganze Woche um. Das heißt, da kann man 100 nette Patientenbesitzer haben, die sich toll um ihre Tiere kümmern und dann kommt einer und was dann tatsächlich passiert, ist, dass die einen im Prinzip erpressen mit, ich habe das Geld jetzt nicht, sie müssen doch aber meinem Tier helfen, weil sonst sind sie ein schlechter Mensch, ein schlechter Tierarzt und wie auch immer es dann halt formuliert wird. Auf jeden Fall wird quasi diese Verantwortung auf den Tierarzt übergeholfen, dass jetzt diesem Tier geholfen werden muss. Und wenn einem das erste Mal passiert als Tierarzt und auch das zweite und das dritte Mal, trifft es einen schon ziemlich hart, weil das ist was, das kann man mit seiner Berufsehre halt auch schlecht irgendwie vereinbaren, weil man macht das ja schon den ganzen Tag. Man hilft den ganzen Tag den Tieren. Man möchte das irgendwie alles richtig machen. Gegebenenfalls gibt man schon relativ viel Privatleben auf oder hat wenig Einkommen, was auch immer. Also man ist ja schon, dass man denkt, boah, ich tue hier schon so viel rein und jetzt höre ich mir das noch an. Und wenn man dann gerade in einem Zustand ich komme vielleicht aus dem Nachtdienst und bin ein bisschen müde ist, dann sind das so Dinge, die treffen einen schon mitten ins Herz. Also das kann man schon mal ehrlich so sagen. Und wenn man da tatsächlich mal einen Schritt zurücktritt und sagt, okay, also schön und gut, ich würde dem Tier jetzt helfen, aber wer ist denn eigentlich dafür verantwortlich, dass sich um dieses Tier gekümmert wird? Also wer ist wirklich dafür verantwortlich? Bin ich es als Tierarzt oder ist es der Tierbesitzer? Und wenn man ehrlich ist, es ist der Tierbesitzer. Weil der geht ja auch nicht zu Fressnapf oder zu wem auch immer und sagt, Sie müssen mir jetzt Futter geben, weil ich kann jetzt mir kein Futter leisten. Und wenn Sie mir hier kein Futter geben, dann verhungert mein Tier und Sie sind schuld. Also mit genau der gleichen Idee könnte ich ja auch zur Lidl-Verkäuferin gehen und sagen, mein Portemonnaie ist leer, Sie müssen mir jetzt Essen geben, weil sonst verhungere ich und dann sind Sie schuld, dass ich verhungere. Also das ist halt so eine Verteilung von Verantwortung, wo man einmal drüber nachdenken darf, wer hat die eigentlich und wo wird sie abgeschoben? Und derjenige, der dann halt versucht, sie abzuschieben, aus welchem Grund auch immer, da darf man einmal hinterfragen, ob das gerechtfertigt ist oder nicht und ob ich dann vielleicht halt als auch Tierarzt das so kommuniziere. Man kann das ja lieb und nett kommunizieren und das heißt ja auch nicht, dass man Leuten in Not nicht helfen soll. Also das möchte ich hier jetzt auch nicht propagieren. Ne? Es gibt bestimmt auch Tierbesitzer, die einfach wirklich in Not sind. Und da kann auch jeder sich dann überlegen, wie weit gehe ich dann? Ne? Mache ich eine Ratenzahlung oder mache ich vielleicht auch wirklich was ein bisschen günstiger, als es eigentlich sein sollte? Das kann ja jeder für sich entscheiden. Aber trotzdem sollte man das immer mit dem Gedanken im Hinterkopf haben, das mache ich, wenn dann jetzt aus Nettigkeit und nicht, weil es meine Verantwortung ist. Es ist nicht meine Verantwortung, dass den Tieren aktiv, also dass quasi die finanzielle Seite der Tierversorgung gewährleistet ist. Ich bin für die medizinische Seite verantwortlich. Ja, und das kann auch der Tierbesitzer absolut von mir erwarten. Der kann von mir erwarten, dass ich quasi auf dem neuesten Stand der Wissenschaft bin. Der kann von mir erwarten, dass ich empathisch mit seinem Tier umgehe. Der kann von mir erwarten, dass ich empathisch mit ihm umgehe, dass ich quasi die richtigen Medikamente auswähle und so weiter. Diese ganze medizinische Seite, das ist schon meine Verantwortung, ganz klar. Aber die finanzielle Seite ist nicht meine Verantwortung. Nee. Und das ist einmal, finde ich, ganz, ganz, ganz wichtig, das einmal klar zu haben, dass man da wirklich, und dann wird nämlich, also, dass da diese finanzielle Verantwortung beim Tierbesitzer liegt und dass das halt nicht die eigene Verantwortung ist. Und dann kommt man nämlich dahin, quasi zum nächsten Schritt und zu sagen, okay, was ist meine Leistung hier irgendwie wert? Ne? Also was brauche ich? Also da kann man ja dann einfach so ein bisschen die Rechnung aufstellen von, was brauche ich zum Überleben? Also ne, für mein Leben, wie auch immer ich es mir irgendwie vorstelle, für mein Haus, mein Auto, ne, muss ja jetzt nicht die Villa und der Porsche sein, aber selbst wenn ich mir das überlege, dass ich das möchte, kann ich mir ja überlegen, welches Preisschild hänge ich an meine Leistung dran. Und das kann ja dann jeder auch so ein bisschen selber überlegen. Der eine kauft halt eine Billighandtasche bei Nanunana, der nächste bei Gucci. Ja, so ist es ja dann irgendwie im Pferdebereich auch. Welchen Bereich möchte ich irgendwie bedienen? Und welchen kann ich auch bedienen, ne? Muss man ja auch sagen. Also wenn ich jetzt...
Ja, und man muss auch wirklich sagen, das ist ja auch wieder da mit dem Urteilen und Verurteilen, ja. Ich kann mir schon vorstellen, kann nachvollziehen, wenn du jetzt sagst, ich habe halt 5 Häuser, fahre mit einem Porsche vor auf dem Pferdehof. Kommt drauf an, welchen Pferdehof, ja.
Genau.
Kommt drauf an,
welcher. Dann braucht man natürlich die passenden Kunden, ne?
Ja, also das ist ja, deswegen, da gibt's ja auch ein von bis und ich sag mal, es wird immer irgendjemanden geben, der darüber zu urteilen weiß, ja, und dieses Rechtfertigen zu kommen, kann ja ohnehin nicht der Weg sein. Andersrum muss man aber trotzdem eben auch wirklich sagen, dass es kein einfacher Job ist, dass es kein einfaches Studium ist, dass man das nicht mal eben so macht. Ich weiß nicht, ist der NC bei Tiermedizin immer noch höher als beim Human oder wie war das?
Ich muss gestehen, ich bin aktuell tatsächlich nicht auf dem Laufenden, wie es ist, aber es ist auf jeden Fall extrem hoch. Also beziehungsweise extrem niedrig.
Und das dafür, dass du halt, also die Hürde ist hoch, dafür, dass du dann eigentlich relativ überschaubare Wertschätzung empfängst und auch nicht die Gehälter hast, die vielleicht ein Humanmediziner in der Chirurgie hat, auch davon bist natürlich. Ich verstehe den Schmerz und ich verstehe so ein bisschen auch diese Zweiseitigkeit von einerseits will man sich nicht rechtfertigen, andererseits kann man es aber ganz gut rechtfertigen auch, ne? Das ist ja nicht von irgendwo. Jetzt ist es ja auch so, dass in dem Moment, wo der Beruf natürlich unattraktiv ist, weil auch alle potenziellen Nachwuchstierärzte sehen, ey, guck mal, die arbeiten lange, die sitzen im Auto, sind immer dreckig, das macht doch irgendwie keinen Spaß, Stress haben sie auch noch und Suizid ist auch ein Thema, was auf dem Tisch liegt. Nee, komm, das mache ich nicht, da quäle ich mich nicht durch. Also in dem Moment haben wir ja irgendwie auch einen blöden Gesamteffekt, ja. Also wir wollen mehr Tierärzte, wir wollen, dass die Landschaft da besser bestückt ist und dass wir nicht diesen Mangel haben, dass wir jemanden haben, den wir im Notfall anrufen können, aber gleichzeitig soll das bitte zu schlechten Lebens- und Arbeitsbedingungen des Tierarztes passieren. Das kann ja eben nicht sein. Warum uns ja nicht wundern, keine Tierärzte nachkommen, ja? Was ist denn dein Empfinden? Du bist ja jetzt auch in die Dozententätigkeit gegangen, wenn auch nicht bei den Tierärzten. Aber hast du grundsätzlich das Gefühl, jetzt
wurde
das
Ganze auch nochmal auf? Ach,
auch bei den Tierärzten? Ja, geil.
Also cool. Ein bisschen, aber, ja.
Sehr schön. Nee, aber hast du insgesamt mit deiner Dozententätigkeit, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, hast du das Gefühl, dass das schon auch wichtiger für die Leute wird, inwieweit das, was sie da lernen und machen, ihnen hilft, ein Business aufzubauen? Ich bin ja nun sehr in der Bubble, was Business-Wert betrifft. Was ist da deine Wahrnehmung?
Also quasi, was denen an Wissen hilft, um quasi ihr
eigenes Business aufzubauen. Ja, und qualifizieren die sich auch weiter, die Leute, die bei dir eben auch lernen, qualifizieren die sich auch weiter mit dem Gedanken, na, ich mache das, damit ich wirtschaftlicher arbeiten kann, damit ich noch mehr Experte bin und entsprechend einen Business aufbaue? Oder ist das tatsächlich, geht es immer noch sehr um die fachliche Seite und das ist gar nicht so Thema?
Es ist schon, also bei mir, dadurch, dass ich hauptsächlich halt im Reha-Training quasi als Dozent unterwegs bin, ist das halt sehr viel schon ja fachlich. Und auch sehr, ich sag mal, dass die dann auch länger irgendwie bei mir so ein bisschen sich weiterbilden, die, das sind auch, ich sag mal, so ein bisschen nerdig, so wie ich, also weil die da einfach das Thema so toll finden. Aber klar, grundsätzlich ist es natürlich bei manchen schon dann auch dieses, okay, ich will da weiter einsteigen, um genau diese Nische bedienen zu können. Weil das ist einfach im Moment auch ein Riesenthema im Pferdebereich, dass wir viele, 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 viele gesundheitliche Probleme bei den Pferden haben und Reha einfach ein unfassbar großes Thema ist. Und die meisten Trainer dann tatsächlich auch so ein bisschen aus eigener Sorge mit entweder eigenen Pferden oder halt mit Trainingspferden sagen, scheiße, ich komme hier überhaupt nicht weiter und dann viel auch natürlich aus eigenem Interesse irgendwie da starten und dann ist es ja eher so ein Nebenbei-Effekt, dass sie sagen, okay, krass, das ist richtig gut, damit kann ich jetzt irgendwie weiterarbeiten und damit kann ich dann auch entsprechend anderen Leuten helfen und damit auch vielleicht mein Geld verdienen, aber das ist häufig eher ein Nebeneffekt als das Ziel. Weil man muss schon auch sagen, gerade wenn man in den Bereich des Rehas, also Reha-Training und so weiter rein will, man muss da schon auch eine gewisse Frustrationstoleranz mitbringen und man muss da wirklich auch Bock drauf haben, sonst sollte man es machen. Also das macht man nicht, wenn man nicht wirklich Bock drauf hat, um Geld zu verdienen. Also das ist schon, also man kann damit Geld verdienen, das auf jeden Fall, so ist es jetzt nicht, aber das ist quasi nicht der einfache Weg, wenn es überhaupt den einfachen Weg im Pferdebereich gibt. Aber es ist jetzt nicht der einfache Weg, um Kohle zu machen.
Ja, mich interessiert das immer so aus den verschiedenen Perspektiven, das zu betrachten. Also wie viel sensibler werden die Leute dafür, ne, was eine Positionierung mit ihnen macht? Wie viel mehr schauen die Leute auch darauf, welcher Beruf mal ein attraktives Leben ermöglicht, ne? Ich sag mal so, das Thema Work-Life-Balance, kann man halten, von was man möchte, aber das ist ja doch immer mehr in aller Leute Munde. Und ich habe eben auch schon das Gegenteil gehört von wegen, nee, ich wollte immer mal Tierärztin werden, werde ich aber nicht, weil es ist mir zu anstrengend, ja, dass das gerade vielleicht auch die jüngeren Generationen schon auch ernsthaft in Betracht ziehen. Ich sage, dass du da irgendwie schon Erfahrungen gemacht hast, dass die sagen, nee, warte mal, das mache ich nicht. Aber ich sehe auch immer mehr Tierärzte, die tatsächlich sagen, nee, ich gehe in eine andere Richtung, ich will nicht mehr als in diesen normalen Tierarztalltag arbeiten. Aber meistens dann, wie du sagst, man muss eben erstmal einmal auf die Nase gefallen sein und man muss eben erstmal merken, dass das irgendwie ganz schön hart war, bevor man sich da weiterentwickelt.
An dieser Stelle hat tatsächlich unsere Technik versagt.
Das heißt, wir haben den Rest des Interviews leider nicht wiederherstellen können, aber ich fand unser Gespräch bis hierhin so wertvoll, dass wir gesagt haben, wir geben die Folge trotzdem raus und wir werden trotzdem veröffentlichen, was Silke und ich hier besprochen haben, und wir werden mit einem weiteren Termin ansetzen, um hier nochmal, ja, hinterherzugehen. Und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, was ihr vielleicht noch an Fragen für Silke habt. Und dann hören wir uns bald wieder in dieser Konstellation.